Moin und herzlich willkommen. Es ist Zeit für die Studie des Monats. Jeder, der hier im Junk Miles Podcast schon länger dabei ist, der weiß, ein Format, was mir immer besonders am Herzen gelegen hat, was ich auch wirklich, wirklich sehr gerne mache und auch heute quasi in dieser Neuauflage euch ja für die Erstausgabe mitgeben möchte. Ich habe es maßlos übertrieben zum Einstieg und habe mir eine Studie gesucht, für die ich jetzt ungefähr 1,5 Stunden brauche, um die vorzustellen. Vielleicht nicht ganz, aber fast. Und zwar handelt es sich um ein Review aus der Arbeitsgruppe meines geschätzten, ja, wie soll ich sagen, Kollegen wäre schon fast zu hoch gesagt, weil der in der Wissenschaft um ein Vielfaches mehr unterwegs ist als ich, nämlich Tim Podloger. Und in dem Falle Erstautor Naderi et al. Erschien im Journal Sports Medicine und zwar in 2025. Das ist also eine brandaktuelle Studie oder ein brandaktuelles Review. Und zwar lautet das Review wie folgt, und ich übersetze mal kurz: Ernährungsstrategien, um die Post-Exercise Recovery, super übersetzt, also die Nachbelastungsregeneration, oh Gott, zu verbessern nach eben einer sportlichen Leistung. Und was die Autoren machen, ist, die haben dieses Review geschrieben, das heißt, die haben sich eine Vielzahl an Studien angeschaut, die sich damit auseinandersetzen, wie ich mich nach einer Belastung verpflegen kann, um die nächste Belastung bestmöglich vorzubereiten. Und was wir jetzt einmal ganz kurz machen müssen, wir müssen ein kleines bisschen rauszoomen aus unserem Ausdauersport-Podcast, denn was diese Studie macht, ist natürlich nicht nur den Ausdauersport zu beleuchten, sondern auch den Teamsport, den Ballsport, den Kraftsport und so weiter. Ich habe für mich jetzt so die Teile rausgepickt, die für den Ausdauersport am allerwichtigsten sind. Und die würde ich euch gerne mitgeben jetzt gleich und da so die Punkte hervorgeben, die ja auch wirklich eine große Evidenz haben. Denn das finde ich an diesem Review total super. Was die Arbeitsgruppe um Tim gemacht hat, ist, die haben letztendlich alle Ernährungsstrategien sofort eingeteilt in Grad 1, 2 oder 3, je nachdem, ob es eine starke Evidenz, eine mittlere oder nur eine mäßige Evidenz gibt, wie eben diese bestimmte Ernährungsstrategie helfen kann, um die Regeneration zu verbessern. So, und vielleicht einfach nochmal erstmal so als Überblick. Wir reden jetzt eigentlich davon, dass wir von einer sehr kurzfristigen Regeneration sprechen. Also die Frage ist jetzt nicht, ich habe einen Ironman gemacht, wann kann ich den nächsten machen, weil da liegen Wochen und Monate zwischen und da ist jede kurzfristige Regeneration in Bezug zum Beispiel auf die Füllung der Glykogenspeicher, auf die Anregung der Muskelproteinsynthese und so weiter, ja, die ist relativ egal, weil man hat natürlich wahnsinnig viel Zeit und da kommt es jetzt nicht auf irgendwie eine Stunde mehr oder weniger an. Was wir vielleicht transportieren können ist, wenn wir mal kurz in den Triathlon blicken, wo wir die Situation haben, dann ist das weniger in einer Wettkampfsituation als vielleicht mehr in einer Trainingssituation. Ja, also wir überlegen uns, wir haben vielleicht 2 oder 3 Einheiten am Tag zu machen. Es ist sogar Wochenende, das sind also auch hochvoluminösere Einheiten. Und die Frage ist dann, wie bekommen wir den Lauf mit einer bestmöglichen Qualität hin, nachdem wir noch 3 Stunden vorher eine längere Radeinheit zum Beispiel zu bewältigen hatten. Radsportbeispiel, wir haben im Radsport super viele Etappenrennen zum Beispiel. Wer also in irgendeiner Form die Transalp fährt oder irgendein anderes Mehrtagesevent, der fühlt sich bitte auch unbedingt angesprochen, weil was ist wichtiger, als nach einem intensiven und umfangreichen Tag bestmöglich direkt dafür zu sorgen, dass man den nächsten Tag auch schon in irgendeiner Form vorbereitet. Und als ja wichtigstes Hilfsmittel, und das ist ganz klar, hilft bei der Regeneration immer, gerade direkt nach der Veranstaltung, ja, die Ernährung. Und deswegen versuche ich das auch so ein bisschen für euch zu übersetzen, aber mir ist wichtig, dass wir auch den passenden Blickwinkel quasi haben und direkt aus dem Review heraus so ein paar Ableitungen finden, die für uns im Ausdauersport wichtig sind. Kurzer Überblick. Wenn wir uns überlegen, welche Ernährungsstrategien wir fahren können, so zwischen 2 Einheiten, was auch immer das jetzt heißen mag, dann als Überblick auch des Reviews, es geht um Kohlenhydrate. Es geht aber auch um Sodiumbicarbonat. Es geht auch um Flüssigkeitshaushalt, ganz viel, und die Elektrolyte. Wir sprechen über Kohlenhydrat und Koffein. Wir sprechen über Kohlenhydrat und Kreatin. Da auch nochmal der Verweis zu Folge 6 ist es, glaube ich, wo wir auf jeden Fall darüber sprechen werden. Es kommt in der Zukunft, bleibt entspannt. Als aber natürlich auch Proteine, Fette, Mikronährstoffe und Kohlenhydrate in der Kombination mit Protein. Also all das sind Ernährungsstrategien, die schon relativ gut erforscht sind und bei denen wir mal mehr und mal weniger Evidenz erkennen, die halt eben eine Regeneration verbessert. Regeneration als solches, kurz beschrieben auch aus der Studie heraus, wir sprechen von einer Rehydration als Teil der Regeneration. Also ich möchte meinen Flüssigkeitshaushalt wiederherstellen. Ich möchte meine Glykogenspeicher gefüllt bekommen. Ich möchte meine Kreatinphosphatspeicher gefüllt bekommen. Ich möchte auf jeden Fall auch entzündungshemmend unterwegs sein. Also ich möchte all die Entzündungen, die entstanden sind, bestenfalls schnellstmöglich wieder loswerden. Ich brauche eine Revitalisierung meiner Elektrolytspeicher. Gleichzeitig möchte ich meine Muskulatur reparieren, ja, und auch gegebenenfalls dafür sorgen, je nachdem wie intensiv die Belastung war, dass mein Säure-Basen-Haushalt wieder in Balance kommt. Also all diese Dinge sind Dinge, die untersucht wurden mit der Fragestellung, wie sich eine gewisse Ernährungsstrategie positiv auf all diese Regenerationsprozesse auswirkt. Also es ist nicht immer alles nur Glykogenspeicher und wieder auffüllen oder Proteinsynthese betreiben, sondern es gibt auch genügend andere Dinge, die dabei wichtig sind. Ich würde das gerne chronologisch durchgehen und wir legen den klaren Fokus auf die Dinge, die quasi bei Grad 1 sind. Also wo gibt es eine sehr starke Evidenz dafür, dass eben diese Strategie sehr wichtig ist für die Regeneration. Und das Erste, was die Arbeitsgruppe um Tim ausführt, ist, dass es eine sehr starke Evidenz gibt bei der Zufuhr von Kohlenhydraten. Dabei stellt sich raus, dass vielleicht gar nicht unbedingt die Art der Kohlenhydrate wichtig sind nach dem Rennen oder nach dem Training, sondern vielmehr das Timing. Ja, also bei der Art der Kohlenhydrate, das kennt ihr hier auch, das habt ihr in Folge 4 erlebt, da ging es um Kohlenhydrate, da haben wir darüber gesprochen, über unterschiedliche Zusammensetzung von Gels und wie ist eigentlich das Verhältnis von Glucose, Fructose, welche verschiedene Zuckerarten oder Kohlenhydratarten gibt es eigentlich. Und wir sind da in der Sportwissenschaft, würde ich sagen, was die unterschiedlichen Kohlenhydratformen angeht, haben wir in den letzten 5 bis 10 Jahren richtig ordentlichen Satz gemacht. Also da hat es viele Veränderungen gegeben. Wurde erkenntlich, dass multitransportable Kohlenhydrate super wichtig sind, dass wir unterschiedliche Transportwege bei unterschiedlichen Kohlenhydraten benutzen. Das wiederum können wir uns zunutze machen, wenn es darum geht, gewisse Mengen aufzunehmen, vielleicht auch den Diskomfort des Magen-Darm-Trakts zu reduzieren, weil wir unterschiedliche Transportwege haben. Diese gesamte Diskussion, die darf man bei der Frage der Regeneration so ein kleines bisschen hinten anstellen, weil die Studienlage zeigt, dass eben die Evidenz gar nicht mal so stark in die Richtung geht. Zwar zeichnet sich ab, dass unterschiedliche Wege durchaus Sinn machen, also es kann gut sein, dass Glucose und Fructose in der Kombination vielleicht leicht besser sind als Glucose alleine, aber die Evidenz ist bei weitem nicht so stark, wie sie ist, wenn wir unter der Belastung unterwegs sind. Und deswegen ein ganz wichtiger Punkt, den wir mitnehmen sollten, Timing, Stand jetzt, auf jeden Fall deutlich wichtiger als die Zusammensetzung der Kohlenhydrate. Und wenn wir von Timing sprechen, dann können wir klar sagen, das wichtigste Zeitfenster, was wir haben bei der Frage nach der Kohlenhydratnachfuhr, um vor allem den Glykogenspeicher wieder zu füllen, sind unbedingt die ersten 2 Stunden, ja, nach der Belastung. Und es kann eigentlich gar nicht früh genug passieren. Sobald wir irgendwann dieses Zeitfenster verlassen, können wir sagen, dass mit jeder fortschreitenden Stunde, die wir die Kohlenhydratspeicher nicht adäquat füllen durch eine Kohlenhydratzufuhr, dass wir auf jeden Fall einen Qualitätsverlust haben beim Wiederauffüllen der Speicher. Deswegen schnell zuführen, ja, ganz unbedingt wichtig. Dabei natürlich auch ein kleines bisschen auf die Zusammensetzung achten. Also es zeigt sich, dass Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index tendenziell dazu führen, dass die Glykogenspeicher schneller wieder gefüllt werden. Also mit anderen Worten, wir essen eher Dinge, die leicht verdaulich sind, die halt für einen, zwar in dem Falle, ja, die halt zu einem hohen Blutzuckeranstieg führen, der uns in dem Fall aber auch ein bisschen egal ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, sondern wir wollen dann dafür sorgen, dass Insulin ausgeschüttet wird, dass wir eine Auswirkung haben auf den Hormonaushalt, dass der Drang des Körpers auf jeden Fall genutzt wird, diese Kohlenhydrate schnell wieder aufzuführen. Klares Argument auch für den hohen glykämischen Index, das Letzte, was wir brauchen, sind irgendwelche Kohlenhydrate, die jetzt super vollwertig oder sowas sind an der Stelle und in irgendeiner Form auch ja vielleicht Ballaststoffe mit sich bringen und so weiter. Da gilt so das gleiche Prinzip wie auch in den letzten Stunden vorm Wettkampf. Ballaststoffe interessieren uns nicht, die dauern in dem Fall einfach zu lang, um die Kohlenhydratmenge aufzunehmen. Deswegen dürfen wir die so ein bisschen ignorieren. Also, klare Ansage zu den Kohlenhydraten. Die Form erstmal egal, im Zweifelsfall ein Mix aus Glucose und Fructose, tendenziell vielleicht auch oder gerne auch Glucose alleine, wollte ich sagen. Also es muss kein Mix sein und dann Timing kommt auf jeden Fall vor Art. Hoher glykämischer Index kann auf jeden Fall einen Vorteil bieten. Und eine Sache, das war das, was ich gerade ergänzen wollte, es zeichnet sich ab, dass wir bei der Auffüllung des Leberglykogens, also nicht des Muskelglykogens, Vorteile dadurch haben, dass wir zum Beispiel Maltose und Galaktose zusammenzuführen. Also da kommt nochmal ein anderes Kohlenhydrat ins Spiel, welches wir so eher selten verwenden, welches aber auf jeden Fall auch an der Stelle Vorteile haben kann. Genau, vielleicht einfach nochmal ganz kurz als letzter Punkt dazu zu den Kohlenhydraten, was die Menge angeht. Empfohlene Menge liegt bei 1 bis 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Stunde. Der 80 Kilo Sportler führt demnach 80 bis roundabout 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde direkt nach der Belastung zu und macht das Ganze dann auch bitte kontinuierlich, gerne für so ein Zeitfenster für die ersten 4 Stunden. Also nicht unbedingt im Ziel ankommen und ganz schnell die Pizza inhalieren, weil, naja, auch eine Menge Fette dabei, die die Magen-Darm-Verträglichkeit gegebenenfalls irgendwie auch nicht gerade optimieren. Und natürlich sehr viel auf einmal, sondern eher dann in Stückchen eben mit der angesprochenen Menge und das dann kontinuierlich über ein gewisses Zeitfenster. Und wenn es erstmal auch nur die Form des Recovery-Shakes ist oder was auch immer, dann ist damit viel geholfen, wenn ich in sehr kurzer Zeit meine Glykogenspeicher wieder bestmöglich füllen möchte. Genau, super. Also so viel ganz klar zu den Kohlenhydraten. Gibt wahnsinnig viel Studienlage dazu, deswegen ist die Evidenz auch entsprechend hoch. Gleiches Spiel bei den Proteinen, nur halt andere Kernaussage, die dahinter steht. Wo bei den Kohlenhydraten noch das Timing extrem wichtig ist, sprechen wir bei den Proteinen auf jeden Fall etwas weniger bei der Evidenz vom Timing, sondern mehr von erstens der Menge und zweitens von der Qualität der Proteine. Und das Ganze lässt sich sehr leicht zusammenfassen. Wenn wir wollen, dass wir unsere Muskelproteinsynthese schnellstmöglich angeregt bekommen, und das ist das, was wir auf jeden Fall wollen, wenn wir wollen, dass Training wirkt, wenn wir wollen, dass auch Entzündungen zurückgehen und so weiter und so fort, dann ist die empfohlene Dosis 20 bis 40 Gramm Protein nach der Belastung, wobei nach der Belastung hat jetzt in dem Falle keine ganz exorbitante Dringlichkeit, also es muss nicht sofort danach funktionieren, sondern wir können auch gerne hingehen und uns erst auf ein paar Kohlenhydrate konzentrieren, dann die Proteine so nach und nach einstreuen, 20 bis 40 Gramm und dann ist ganz extrem wichtig, das mit einer hohen Qualität zu machen. Und wenn wir von hoher Qualität sprechen, dann zeigt diese Studie sehr deutlich, dass die Evidenz am größten ist für Proteinmengen von essentiellen Aminosäuren. In dem Falle ganz konkret und ganz einfach, dass im Speziellen der Leucin-Inhalt ein ganz entscheidendes Kriterium ist und das findet sich vorrangig zum Beispiel bei Whey-Protein. Also wenn ihr Weizenproteine zuführt, dann genau, ist das schon mal quasi das Beste, was man tun kann. Eine ähnliche Evidenz findet sich vor für Casein-Proteine, wobei man da sagen muss, dass die Aufnahmezeit tendenziell etwas verzögert ist, weswegen man vielleicht geneigt ist zu differenzieren, dass man Whey-Protein direkt oder relativ direkt nach der Veranstaltung nimmt und Casein-Protein eher was ist, was man vielleicht so als kurz vor dem Schlafen-Snack nochmal hinzufügt, wenn man diese ganzen Reparaturprozesse auch über Nacht weiterhin am Laufen halten will. Also vielleicht da eine kleine Unterscheidung. Entscheidet man sich für andere Proteine, also wie zum Beispiel Soja oder Reis, ja, dann bräuchten wir auf jeden Fall mehr Menge, weil die Qualität der Proteine eben ein bisschen schlechter ist. Und um dann die gleichen Prozesse herstellen zu können, brauchen wir mehr Proteinmenge. Genau. Was sich auch immer wieder zeigt und eine starke Evidenz mit sich bringt, ist die gemeinsame Gabe von Kohlenhydraten und Protein. Führt immer dazu, dass wir auch den Hormonaushalt tendenziell nochmal etwas anders anregen, dass deswegen zu Teilen auch die Kohlenhydrataufnahme verbessert ist. Aber wir auf jeden Fall sagen müssen, dass wir auch immer ein bisschen vorsichtig sein müssen bei der Frage danach, wie wichtig uns jetzt die einzelnen Makronährstoffe sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir jetzt differenzieren, was die Studie sagt und wie wir das für den Ausdauersport auch ein Stückchen übersetzen. Denn wir dürfen klar sagen, dass bei den angesprochenen Beispielen, also viele Trainingseinheiten nacheinander oder eine hohe Trainingsdichte, Etappenrennen und so weiter, da ist sicherlich die Füllung des Glykogenspeichers erstmal deutlich wichtiger, weil es am Ende um die Qualität der anschließenden Leistung geht, als dass wir uns wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, wie jetzt unsere Muskelproteinsynthese in Perfektion ausgeführt wird. Deswegen mein Vorschlag wäre an der Stelle, den Kohlenhydraten im Ausdauersport ein bisschen mehr Gewicht zu geben und alles zu tun, um die Glykogenspeicher schnell wieder herzustellen und die Proteine dann so beiläufig mitzunehmen. Aber auf jeden Fall sie mitzunehmen. Also sie auf keinen Fall außen vor zu lassen, ja, sondern 20 bis 40 Gramm auf jeden Fall machen. Aber vielleicht erst dann, wenn wir sagen können, wir haben schon ein paar Kohlenhydrate zugeführt. Wir hören mal in uns rein, wie gut unser Magen-Darm-Trakt gerade so funktioniert, wie bereit er ist für 20 bis 40 Gramm Protein. Und sobald wir dann sagen können, ist er, dann können wir vielleicht ein, zwei Stunden nach der Einheit eben nochmal die Proteine zuführen. Immer mit ein bisschen Bedacht, wenn dann eine Einheit ansteht, eine halbe Stunde später, dann würde ich mir schon die Frage stellen, ob ich den Proteinshake noch vor der Einheit nehme, weil klar ist natürlich, dass diese ganze Muskelproteinsynthese uns in der nächsten halben Stunde wenig bringt, wenn wir jetzt an die nächste Einheit denken. Was wir da brauchen, ist kurzfristige Energie, also Glykogenspeicher. Ja, genau. Ein ganz wichtiger Punkt und auch zugleich der letzte Punkt mit einer richtig starken Evidenz ist auf jeden Fall der Flüssigkeitshaushalt. Und da ist es, naja, das darf man schon sagen, relativ leicht gemacht. Wir wollen für eine schnelle Rehydrierung sorgen, was alleine uns hilft, um das Blutvolumen zu vergrößern, Nährstofftransport zu verbessern, allgemein Energietransport zu verbessern, alles, was dazugehört. Deswegen unbedingt wichtig. Die Wahl des Getränks ist dabei absolut zweitrangig. Also ob das ein alkoholfreies Bier ist oder Wasser oder irgendein anderes Getränk wie Cola und Co., das spielt dabei erstmal keine ganz große Rolle. Meine 2 Cent, ich würde immer Wasser erstmal präferieren, je nachdem, wie viel man davon vorher schon getrunken hat und ob man das noch gut runterbekommt. Wenn man geschmacklich lieber gerade mal auf was anderes setzen wollen würde, dann finde ich, ist das ein starkes Argument, was wahrscheinlich auch so das Ad libidum Trinken, also das Trinken nach Durstgefühl, gegebenenfalls nochmal verbessert und man einfach auch ein bisschen mehr Menge hinzuführt, als dass man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt hier bei Liter Wasser Nummer, keine Ahnung, 8, 9, 10, weil ich jetzt gerade vorher 5 Stunden trainiert habe. Okay, jetzt wird's doll. Aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Deswegen gerne auch andere Dinge zuführen. Bestenfalls natürlich irgendwas, was von der Magen-Darm-Verträglichkeit gut zu handeln ist. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt auf 1 Liter Milch setzen würde danach. Mein 16-jähriges Ich sagt, das ist auf jeden Fall machbar, zieh durch. Heute würde ich sagen, weiß nicht, ob damals nicht Wasser besser gewesen wäre. Alkoholfreies Bier gab es damals noch nicht, nach dem Krieg. Wir hatten alle nichts. Aber gut, ja, also ich glaube, ist klar, was ich sagen will. Tut mir aber nur den Gefallen, und das finde ich ist ganz extrem wichtig, Rehydrierung ist bitte auf keinen Fall zu unterschätzen. Bitte unbedingt machen und das Ganze auch ein Stück weit davon abhängig machen, wie viel wir vorher ausgeschwitzt haben. Also wenn es heiß war und wir vielleicht wirklich 1,5 Liter pro Stunde verloren haben und wir hatten eine Belastung von 4 Stunden, ja, dann wird unbedingt Augenmerk darauf, dass die Rehydrierung schnell wieder stattfindet. Und ich finde immer ein ganz gutes Kriterium für die Hydrierung während der Belastung beziehungsweise dann die Dauer der Rehydrierung ist dann durchaus immer einfach die Frage danach, wann wir das nächste Mal sinnvoll aufs Klo müssen. Ja, dauert das zu lange, merken wir vielleicht auch ein bisschen Probleme an der Blase und sowas halt, dass das gerade nicht so richtig gut funktioniert. Umso wichtiger ist dann die Rehydrierung und die bitte nicht vernachlässigen. Super. Ab dann kommen wir so ein bisschen an die Punkte, wo wir sagen dürfen, naja, die Evidenz ist nicht so ganz stark, wenn es jetzt darum geht, was alles nochmal die Regeneration verbessert. Kleiner Überblick. Mäßige oder durchschnittliche Evidenz finden wir vor, erstens bei einer isolierten Proteinzufuhr, also ohne Kohlenhydrate. Da muss man immer sagen, dass dann meistens der Austausch nicht ganz so gut funktioniert, wie wenn wir auch in irgendeiner Form Kohlenhydrate dabei haben. Das muss nicht im gleichen Getränk sein, sondern nur ansatzweise irgendwo in der Vermischung im Magen-Darm-Trakt. Zweite Sache, die auf jeden Fall auch immer wieder erwähnt wird, ist die Kombination von Kohlenhydraten und Fetten. Ob die in irgendeiner Form dazu führen kann, dass wir zum Beispiel den Energiehaushalt schnellstmöglich wieder auffüllen. Und das dritte ist die Supplementierung von Kreatin. Ja, und da darf ich nochmal verweisen, deswegen mache ich es mir jetzt gerade einfach, auf Folge 6, glaube ich, die dann rauskommen wird. Da werden wir auf jeden Fall exzessiv über eine Supplementierung von Kreatin sprechen und es deutet sich auf jeden Fall an, und deswegen ist auch die Evidenz dafür durchaus nicht ganz klein, dass durch diese osmotische Aktivität, gerade von Kohlenhydraten, dass auch Kreatin besser aufgefüllt werden kann und dass wir dadurch natürlich auch eine verbesserte Wiederauffüllung der Kreatinphosphatspeicher haben. Und deswegen würde ich da durchaus drüber nachdenken, eine kleine Menge Kreatin in irgendeiner Form mit den Kohlenhydraten unterzumischen. Da deutet sich sehr gut an, dass das auf jeden Fall Vorteile haben kann und dass auch so Kohlenhydrate und Kreatin als ja, partnerschaftliche Aufnahme richtig gut funktionieren und wir vor allen Dingen auch uns wenig Sorgen machen müssen, dass das in irgendeiner Form auf den Magen-Darm-Trakt irgendwelche Auswirkungen hat. Was, naja, höchstens moderat gut funktioniert, ist Sodium-Bicarbonat. Also wir haben da jetzt in den letzten Monaten oder vielleicht Jahren viel von gelesen, von so Bicarbonat als Gabe bei sportlicher Belastung. Was wir klar sagen dürfen, ist, bei sehr intensiven Sportarten, bei denen uns dieser positive Puffereffekt, den wir haben von Bicarbonat auf H+-Ionen, im entferntesten auf Laktat, wichtig ist, dass der da durchaus gut funktioniert. Wir beim Ausdauersport klar differenzieren müssen, wann haben wir überhaupt die Situation. Also wenn ich jetzt einen Bahnradwettkampf anstehen habe und ich habe vielleicht auch 2 oder 3 oder 4 Wettkämpfe am Tag und die sind höchst laktazid, dann würde ich auf jeden Fall Bicarbonat einsetzen und dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie ich erst überhaupt während der Belastung eine gewisse Pufferkapazität ausspielen kann, mein Säure-Basen-Haushalt nicht vollständig durcheinander gerät und ich dadurch natürlich auch positive Effekte auf die Regeneration des Säure-Basen-Haushalts habe. Wenn ich jetzt Triathlet bin und ich habe Trainingseinheiten anstehen, die selten bis nie über die Schwellen oder über die anaerobe Schwelle hinausgehen, ich also selten in die Situation komme, dass ich jetzt gerade mal übermäßig viel Laktat produziere, dann darf ich das getrost vergessen oder vernachlässigen. Und dann muss man vielleicht auch sagen, dass so gerade so die Magen-Darm-Verträglichkeit mit Sodium-Bicarbonat durchaus ein bisschen schwierig ist. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Genau, deswegen auch ganz klar die Evidenz nur so mittel. Und ich würde jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, im Ausdauersport dürfen wir das dann doch eher getrost vergessen. Koffein und Kohlenhydrate in gemeinsamer Form können auf jeden Fall einen positiven Effekt haben. Absolut. Da würde ich aber ganz unbedingt differenzieren. Bin ich jetzt hier gerade bei der Kohlenhydrataufnahme nach dem Rennen und möchte ich meine Glykogenspeicher in irgendeiner Form wieder auffüllen? Weil da würde ich unbedingt bedenken, dass ich wahrscheinlich an dem Tag selber schon richtig ordentliche Mengen an Koffein zugeführt habe. Und ich sollte mir unbedingt Gedanken darüber machen, wie jetzt gleich diese Gabe von Koffein um 15 Uhr nach dem 5-Stunden-Tag im Sattel sich auf mein Schlafverhalten auswirkt, was natürlich wieder einen immensen Einfluss auf die Regeneration hat. Also ja, es gibt eine Evidenz, die deutet an, dass eine gemeinsame Gabe von Koffein und Kohlenhydraten benefitär sein kann. Aber ich würde unbedingt, also Punkt, und deswegen ist das cool, dass das in dem Review beschrieben ist, aber ich würde unbedingt situativ vorgehen und mich im Ausdauersport ganz dringlich fragen, brauche ich noch mehr Koffein und ist es das wirklich wert oder reicht es nicht einfach, dass ich jetzt gerade mich auf die Kohlenhydrate konzentriere, die Proteine danach zuführe und meinen Flüssigkeitshaushalt wieder auffülle und damit total fein bin. Ja, super. Also das sind all die Dinge, die eine mittlere Evidenz haben. Kommen wir zur eher mäßigen oder limitierten Evidenz. Da finden wir auf jeden Fall Dietary Fats, die angesprochen sind. Also wo es dann irgendwie darum geht, ja auch so mittelkettige Fette zuzuführen zum Beispiel, um am Ende einen verbesserten Energiehaushalt zu haben, schnell auch den Energiehaushalt für eben die nächste anstehende Belastung aufzufüllen. Die Evidenz ist nicht umsonst limitiert, weil ich einfach ehrlich gesagt auch finde, dass wir da in einem Bereich sind, wo wir uns nicht zu viele Gedanken darüber machen sollten, gerade jetzt im Ausdauersport. Und das stellen die Autoren auch sehr gut raus, dass ja man nicht ernsthaft davon sprechen kann, dass da jetzt irgendwelche positiven Effekte von zu erwarten sind. Deswegen dürfen wir das ganz getrost vergessen. In die ähnliche Kategorie fällt auch all das, was so mit Mikronährstoffen zusammenhängt, die jetzt unbedingt zu trennen sind von Elektrolyten. Ja, also die Elektrolyte wollen wir wieder auffüllen, ganz unbedingt, weil wir natürlich das Ganze mit dem Flüssigkeitshaushalt schon in Verbindung setzen. Wir wollen eine gewisse Menge am Natrium haben, unbedingt. Wir wollen vielleicht auch eine gewisse Menge an Calcium haben. Das machen wir aber zumeist schon über den Flüssigkeitshaushalt. Und damit sorgen wir schon dafür, dass wir das hinbekommen. Vielleicht Kreatin, wenn wir den so im Entferntesten zu den ja, Elektrolyten in Anführungsstrichen, also ist es nicht, aber den dürfen wir so ein bisschen als Pulverform uns vorstellen, der uns helfen kann. Das Supplement kann uns helfen, irgendwie gewisse Speicher wieder aufzufüllen und dann ist fein. Aber was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, ist irgendeine Form von, und hier stehen eine Menge Dinge angesprochen, wie zum Beispiel Cherry-Produkte, rote Beete, aber auch Heidelbeer-Produkte und so weiter, Kurkumin, Vitamin D und so weiter, die alle gegebenenfalls so antioxidative Effekte haben und so weiter, die aber bisher sehr, sehr limitiert sind in der Evidenz, ob die in irgendeiner Form zu diesen Prozessen beitragen, die ich eben als wichtige Regenerationsmaßnahmen angesprochen habe. Und deswegen meine klare Empfehlung auch, wie in dieser Studie auch, gerne vernachlässigen. Super. Also, das auf jeden Fall als Abschluss der Studie von Tim und Co. Wie ich finde, ein richtig, richtig schöner Überblick. Ich sage nochmal kurz einmal den englischen Titel, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte. Nutritional Strategies to Improve Post-Exercise Recovery and Subsequent Exercise Performance, a Narrative Review. Erschienen im Sports Medicine Journal, brandaktuell am 13. März 2025. Nehmt daraus mit, Kohlenhydrate, Proteine, angesprochene Mengen, habe ich gesagt, Flüssigkeitshaushalt wiederherstellen und mit den vermeintlichen Basics, würde ich sagen, macht man eine ganze Menge richtig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Studie des Monats. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.